Ja, lieber Waldi, genau in dem Stil wollen wir weitermachen. Aber nicht, weil uns jetzt gerade irgendwas wütend macht, weil wir so innerlich kochen. Nicht, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen oder gekränkt sind, weil da mutieren wir ja dann schon so zum Wutbürger. Und das nicht nur beim Fußball. Nur eine kurze Autofahrt, die bringt mich schon in Kontakt mit meinem Zorn. Und mit ganz vielen anderen Zornigen. Mit wütenden, lichthupenden Dränglern, mit wilden Gestikulierern, wegen diesen ganzen Idioten hier, die nicht Auto fahren können. Da leben wir aus, was wir so gerne unterdrücken. Denn wir wollen ja freundlich sein und friedlich und erst recht als Christen. Und ja, Zorn. Zorn kann teuflisch sein, wenn er zur blinden Wut wird oder zum Jähzorn. Doch Zorn, Wut kann auch göttlich sein. Als Jesus die Geldwechsler im Tempel sah, ergriff ihn auch der Zorn. So ein heiliger Zorn. Ein heiliger Zorn, der für Gott brennt, der das Unrecht benennt. Zorn, das kann wie so ein reinigendes Gewitter sein. Und du denkst ja, endlich sagt's mal jemand. Gut, dass dem jetzt mal der Kragen platzt. Und darum machen wir in diesem Eingangsstil weiter, heute und in den kommenden 5 Wochen. Denn Paulus, der hat so einen Hals, dem stinkt etwas mächtig. So ein heiliger Zorn packt ihn und er schreibt einen wirklich gepfefferten Brief. Paulus, der ist da höchst emotional, der ist da polemisch, der ist scharf im Ton, der ist traurig. Der drückt auf die Tränendrüse, der beschimpft. Der Paulus, der macht alles, um bei seinen Gemeinden in Galatien wieder etwas zurechtzubiegen. Etwas, was dort anscheinend schief läuft. Was ist da los? Was bringt denn Paulus so in Rage? Um uns der Sache zu nähern, brauchen wir so ein paar historischen Fakten, so einen historischen Hintergrund. Und das ist ja zugegeben meistens so ein bisschen langweilig, so historischer Hintergrund und so. Darum möchte ich dich einladen auf eine kleine Gedankenreise. Versuch's mal. Stell dir mal vor, du lebst in der Türkei, so in der Zentraltürkei, so Raum Ankara. Okay, zu deiner Zeit heißt diese Stadt Ankyra. Und die Gegend, in der du lebst, heißt auch nicht Türkei, sondern Galatien. Und es ist so um das Jahr 50 nach Christus. Und du bist Kelte oder eine Keltin. Besser gesagt, du bist keltischer Abstammung. Deine Vorfahren, die kamen also aus Nordfrankreich, aus Gallien. Und deswegen heißt ihr im Römischen Reich auch Galater. Und du bist so wie deine Vorfahren sehr religiös. Du opferst regelmäßig den keltischen Göttern. Und dafür erwartest du natürlich was. Do ut des nennt man das in deinen Tagen. Ich gebe dir, damit du mir gibst. Wenn ich Gott etwas gebe, dann erhalte ich was zurück. Schutz, eine fruchtbare Ernte, Gesundheit. Aber nun macht sich in deiner Gegend so eine neue Bewegung breit. Initiiert durch einen jüdischen Mann namens Paulus und den kennst du auch. Du hast ihn predigen gehört und seine Botschaft stellt dein Leben, dein Denken immer mehr auf den Kopf. Denn das, was der sagt, das ist so völlig anders, so befreiend. Paulus redet von einem Gott und nennt den Abba. Guten Vater. Für dich waren die Götter immer so fern. Und nun hörst du, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Die Götter deiner Vorfahren, die fordern Opfer. Und Jesus, der opferte sich selbst, um dich von allem Bösen zu befreien, um dir ein neues Leben zu schenken. Und das klingt fremd. Das klingt so anders, so fremd in deinen Ohren, aber gleichzeitig auch so anziehend. Und darum gehst du in eine dieser neuen Gemeinden. Als Paulus nach dem zweiten Besuch bei euch weiterzieht, da hast du noch viele Fragen so rund um den Glauben. Doch dann kommen ja andere Lehrer zu euch, auch Juden wie Paulus. Und die sagen, hey, wir freuen uns, dass ihr an Jesus glaubt. Jesus und Glaube, das ist schon gut, aber noch nicht genug. Es braucht noch Tradition für ein neues Leben. Denn euer neuer Glaube hat seine Wurzeln im alten jüdischen Glauben. Und darum ist es auch wichtig, dass ihr so die jüdischen Gepflogenheiten achtet. Und weil du ja alles richtig machen willst in deinem Glauben, dann hältst du jetzt auch den Sabbat und die Speisevorschriften. Und alle Männer, die lassen sich beschneiden, denn so steht's ja auch im Alten Testament. Und heute nun, Sonntag, da sitzt du im Gottesdienst. Und die Julia kommt nach vorne. Und die sagt,
Paulus hat uns einen Brief geschrieben.
Ja, und das hat der Paulus noch nie gemacht. Und du bist schon ganz schön gespannt. Und die Julia beginnt vorzulesen.
Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen.
Ja, und das klingt für dich so, ja, so vertraut. So hat er vorher auch geredet und es klingt ja auch sehr freundlich, denkst du. Und dann hörst du,
ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat.
Was ist da los? Was ist da los? An die Gemeinde in Korinth, mit der hatte Paulus wirklich auch ziemlich Stress, schreibt er, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er durch euch, durch Jesus Christus euch geschenkt hat. Für alle seine Gemeindengründungen dankt Paulus in seinen Briefen Gott von Herzen. Nur nicht für euch. Die Galater. Du hörst statt Dank Taumazzo. Das heißt übersetzt so, ich wundere mich. Oder anders übersetzt, ich kann es nicht fassen. Ich bin verärgert. Ich glaube, es hackt. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu frei übersetzt. Aber jedenfalls, Paulus, der schießt euch mächtig einen Schuss vor den Bug. Hallo, Leute. Ich muss euch dringend was sagen. Und eins müsst ihr wissen, Geschwister. Das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir geoffenbart. Und dann zählt Paulus auf, wie er von der jüdischen Religion so bis auf die Knochen geprägt war, wie er die Christen deswegen verfolgt hat, weil sie es nicht so genau mit dem Gesetz genommen haben und wie er dann plötzlich selbst auf der anderen Seite steht. Und keiner weiß warum. Paulus gibt die Erklärung. Da hat Gott in meinem Leben dazwischen gefunkt. Und ich habe es gecheckt. Gott ist anders. Ganz anders. Und diese frohe Botschaft, die habe ich unmittelbar von Jesus. Die hat mir niemand anders beigebracht. Und das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist kein Menschenwort, sondern Gottes Wort. Das ist keine Menschenlogik, sondern Gottes Logik. Und Leute, ihr seid auf dem falschen Dampfer. Nicht, dass die Galater so moralisch abgesoffen wären oder zu den alten Göttern zurückgekehrt sind. Nichts von alledem. Aber Sie haben sich einem anderen Evangelium zugewendet. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Paulus spricht von zwei Evangelien. Eines, das er den Galatern gegeben hat, und eines, das die Galater von den anderen bekommen haben. Zwei Evangelium. Ich frage mich so, ja, was ist denn daran schlimm? Hauptsache Evangelium, oder? Nein, schreibt Paulus. Es gibt doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stützen. Dass sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Apostel oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Für Paulus gibt es so zwei Arten, als Christ zu leben. So wirklich als Christ zu leben oder als Religiöser als Christ zu leben. Und Christentum ist ja bekanntlich keine Religion. Was macht Religion? Das ist in allen Religionen ziemlich gleich. Da gibt's irgendwie so eine Gottheit, die man so gnädig stimmen muss, damit man so halbwegs vernünftig so durchs Leben kommt. Da befolgt man dann so Regeln, wie die Galater, die Beschneidung. Da strengt man sich an, gute Werke zu vollbringen. Und das Christentum, das kann ich auch so leben, als Religion. Und ich kann To-Dos abhaken. Ja, also religiöse Zeremonien absolvieren. Am Sonntag war ich im Gottesdienst. Wunderbar. Und ich tue so viel Gutes für Gott und seine Gemeinde. Da muss Gott doch auch seinen Teil der Pflicht erfüllen. Und ich habe 20 Euro in den Beutel geworfen gerade eben. Das muss doch Gott in der kommenden Woche honorieren. Und du versuchst, anständig durchs Leben zu kommen. Du bemühst dich, ein guter Christ zu sein, freundlich und nett zu allen. Und du versuchst so, wenn es geht, niemandem die Gurgel rumzudrehen. Und das verstehen so viele unter Christsein. Ein Christ ist dann so wie so eine Glühbirne. Und sein Job ist es zu glühen, denn er ist ja Christ. Und er strengt sich an. Der will ja gut sein, liebevoll. Und manchmal schafft er das mal so kurz, was aufflackert. Und dann ist er ziemlich stolz. Aber dann ist es auch schnell wieder dunkel. Und er strengt sich wieder an. So ganz nach der Logik der Religion. Tu das, tu mehr, gib dir mehr Mühe. Von nichts kommt nichts. Und in allen Religionen funktioniert das genau so. Der Mensch tut was. Er tut was, um ein spirituelles Erlebnis zu haben. Er tut was, um sich irgendwas bei Gott so rauszuholen. Das Christentum unterscheidet sich grundlegend von Religion. In allen Religionen kommt die Initiative von Anfang an vom Menschen. Im Christentum liegt die Initiative von Anfang an bei Gott. In allen Religionen sucht der Mensch Gott. Im Christentum kommt Gott zu dem Menschen. Kommt Gott in Jesus zu dir, weil er dich liebt, ohne Wenn und ohne Aber, unverdient, einfach so. Das ist das wahre Evangelium. Du musst den Strom nicht selber produzieren. Christsein heißt, sich mit seiner ganzen Existenz in diesen Stromkreislauf der Liebe Gottes hineinzudrehen. Und das entkrampft total. Das macht frei. Ich muss nichts zum Leuchten bringen. Das tut Jesus. Der sicherste Weg, die Freude am Christsein zu verlieren, ist, wenn ich versuche, aus eigener Kraft als Christ zu leben. Ohne die Verbindung zu Jesus ist Christentum nur Moral, nur Appell, nur ein Du musst und Du sollst, nur eine Überforderung. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Und ehrlich, das kratzt schon. an meinem alten Ego. Ja, heißt das jetzt, dass ich so gar nichts tun kann? Vielleicht so ein bisschen kann ich doch schon tun, so nicht alles, klar, aber so mit Jesus zusammen. Jesus und ich, so wir beide, das müsste doch klappen. Und dann bete ich, Jesus, gib mir ein bisschen Kraft, dass ich das jetzt schaffe. Doch Jesus will mein altes Leben nicht kräftiger machen. Er will mir ein neues Leben schenken. Er will sich mir selbst schenken. Er ist das Leben, mein Leben. Er will es in mir tun. Und leider verschwand diese Wahrheit innerhalb kürzester Zeit fast völlig von der Bildschwäche. Und Christentum wird als Religion gelebt. Statt einer Liebesbeziehung mit Jesus zu leben, werden ganz viele religiöse Regeln aufgestellt, die zu befolgen sind. Die Galater und viele nach ihnen versuchen aus eigener Kraft Christ zu sein. Statt sich auf Jesus zu fokussieren, auf das, was Jesus für einen getan hat, auf das, was Jesus für einen tut, zählt nur, was man selbst tut. Man denkt, Christsein bedeutet tun, was Gott gefällt. Aber es ist genau umgekehrt. Christsein bedeutet zuerst sich gefallen lassen, was Gott tut. Annehmen, was Gott mir in Jesus schenken möchte. Stell dir mal vor, der Fritz kommt nach Hause und seine Mutter empfängt ihn. Hallo Fritz, schön, dass du da bist. Hier hast du ein Eis. Lass dir schmecken. Und danach machst du ja noch deine Hausaufgaben. Im Haus nebenan kommt Max nach Hause. Seine Mutter empfängt ihn. Max, mach deine Hausaufgaben. Und wenn du sie mir gezeigt hast und wenn auch alles richtig ist, dann bekommst du ein Eis. Merkst du den Unterschied? Beide bekommen ein Eis. Doch Fritz bekommt es christlich. Und Max bekommt es anders. Und die Reihenfolge ist entscheidend. Es kommt beim Evangelium auf die richtige Reihenfolge an. Zwei Sätze. Ich empfange die Gnade und Liebe Gottes und ich lebe ein verändertes Leben für Gott. Sagst du, ich empfange Gnade und Liebe und das ändert mich und mein Leben? Oder sagst du, ich will ein Leben leben, das Gott gefällt und dann empfange ich Gnade und Liebe? Es kommt beim Evangelium auf die richtige Reihenfolge an. Die bedingungslose Annahme, die steht am Anfang. Sie ist nicht das Resultat. Das Problem ist nur, wir haben von klein auf unser Eis nach Art der Religion bekommen. Nach der Wenn-Dann-Art. Wenn du in dein Töpfchen machst, dann strahlt die Mama. Dann, Kind, dann bist du recht. Und später frage ich, ja, bin ich jetzt auch richtig? Ja, bin ich auch richtig Christ? Und in der Gemeinde heißt es, ja, wenn du das tust und das auf keinen Fall tust, dann bist du es. Dann strahlt der Pastor. Wie bei den Galatern. Jesus und Glaube und X ist gleich gerettet. Nur, dass das X heute nicht Beschneidung heißt. Aber vielleicht heißt es Jesus und Glaube und tägliches Bibellesen. Oder Jesus und Glaube und rechtes Bibelverständnis. Oder Jesus und Glaube und richtige Sexualethik. Oder Jesus und Glaube und Einsatz für andere. Nichts gegen das X. Aber bitte nicht falsch verstehen. Das sind nicht die Zulassungsbedingungen fürs Christsein. Da heißt es nur, Jesus und Glaube ist gleich gerettet. Punkt. Solus Christus, schreibt Luther. Nur Christus und sola fide, allein der Glaube. Man merkt, dass dieser Galaterbrief der Lieblingsbrief von Luther war. Nur Jesus tut es. Du musst es nur zulassen. Denn stell dir vor, die Mutter will Fritz das Eis geben und der sagt, Mama, behalte dein Eis. Ich muss zuerst die Hausaufgaben machen. Stell dir vor, Gott steht da und sagt, Fritz, du bist mein geliebter Fritz. Ich habe die Reichtümer des Himmels für dich. Und Fritz sagt, stör mich jetzt nicht, ich muss jetzt erst noch die Bibel lesen und so x Pflichten erleben. Kann es sein, dass du dich mehr mit dem X beschäftigst? Mit dem, was du religiös leisten kannst oder leisten sollst, als mit Jesus? Als mit dem, was er für dich getan hat und was er heute für dich tun möchte? Bei mir geht es schnell und dann laufe ich wieder so im alten religiösen Betriebssystem. Ich muss doch gut sein. Ich muss noch besser werden. Und dann sage ich mir, ah, da ist er wieder, mein kleiner Religiösling in mir. Wenn ich dann merke, wie ich da so bete, Jesus, hilf mir jetzt bitte dabei. Aber Jesus hilft mir nicht dabei. Er ist die Hilfe. Jesus gibt mir nicht ein bisschen Kraft für die kommende Woche. Er ist die Kraft. Er ist meine Kraft. Es geht in dem Ganzen nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Jesus und Glaube verändert mein Leben. Wir werden in der Predigtreihe dann noch ausführlich drauf zu sprechen kommen. Denn wenn Jesus in mir lebt, bleibt das nicht folgenlos. Aber für heute ist mir eines wichtig. Zuerst kommt das Eis. Zuerst kommt das Eis. Und nicht die Hausaufgaben. Gott hat uns zuerst geliebt. Und Gott kennt kein Wenn-Dann. Gott kennt nur ein Jetzt geliebt. Nicht erst Wenn-Dann. Nein, jetzt. Vollkommen angenommen. Und das klingt so anders. Aber das ist wirklich. Gott macht uns recht, bevor wir recht tun. Das ist die Logik unseres Gottes, in die uns der Galaterbrief einführen möchte. Und wenn du so ein bisschen mehr mitbekommen möchtest, was Christentum wirklich ist, dann empfehle ich dir, lies doch mal den Galaterbrief. Denn er macht wirklich deutlich, worauf es im Glauben ankommt. Wir werden das Schritt für Schritt in den nächsten Wochen miteinander entdecken, so rund um die großen Schlagworte des Briefes. Alles, was zählt, in 149 Versen. Eine wunderbare Einführung ins Christentum, in Gotteslogik. Du findest im Heft so Anregungen, wie du dich mit 5 Fragen so an jedem Tag in der Woche an diesen Brief so heranwagen kannst. Und ja, das ist eine Challenge, so in der Woche, sich da Zeit zu nehmen. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott mit dir durch diesen Brief sprechen möchte. Und es gibt auch jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes auch so Aufkleber. Und die kannst du mitnehmen und dann ins Heft einkleben. Und wenn du dann das Heft voll hast, dann bist du ein guter Christ. Nein! Nein, da ist er wieder, der Religiösling in mir. Nein, das ist Menschenlogik. Wenn du schon länger im Glauben unterwegs bist, dann empfehle ich dir, lies doch mal den Galaterbrief. Mal wieder. Es kann so leicht geschehen, dass man wieder auf dem religiösen Betriebssystem unterwegs ist. Dass man aus eigener Kraft versucht, Christ zu sein. Den Galatern ist es nur so 2 Jahre ungefähr, nachdem Paulus vor Ort war, passiert. Und so schnell kann das gehen, dass die Reihenfolge nicht mehr stimmt. Und vielleicht entdeckst du, hey, die hat bei mir noch nie gestimmt. Und dann ist es gut, dass Paulus der Kragen platzt. Denn Gott möchte dir das Eis schenken. Gratis. Einfach so. Und du darfst es mit Genuss essen. Amen.